Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Ein Hochhaus in Frankfurt am Main. Ein Mercedes steht draußen auf dem Parkplatz. Im Auto sitzt Nikola Milicevic, a.k.a. Beban. Beban, das ist sein Spitzname. Und Beban steigt aus diesem Auto und wird erschossen. 6 Schüsse, 6 Kugeln. Niemand kommt Beban zu Hilfe und erst am nächsten Morgen wird sein Leichnam von einer Nachbarin entdeckt. Das war im Januar 1980, also vor 45 Jahren. Aber dieser Mord, der ist bis heute nicht aufgeklärt. So fangen wir heute an mit Beban. Und auch wenn wir den Fall nicht aufklären werden, das soll schon mal gesagt sein, ne, werden wir eine ganze Menge über diesen Fall erfahren, über diesen Beban, Nikola Milicevic, und seine Heimat Kroatien. Vor allem aber lernen wir eine ganze Menge über uns selbst, unsere deutsche Geschichte und wie dieser Mord bis heute nachwirkt.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Grüß dich, mein Lieber.
Ja, sei gegrüßt.
Und bevor wir aber in dieses etwas düstere Kapitel absteigen wollen, nochmal gute Neuigkeiten, jetzt hier so auch zum neuen Jahr. Mhm. Wir sind unterwegs.
Und zwar, ich fange jetzt einfach mal
an. Ja, fang mal an.
In Wien, wir sind in Wien, juhu, da wollten wir unbedingt schon mal alle hin. Am 10. April kommen wir dorthin und zwar ins Militärhistorische Museum in die schöne Stadt Wien. Und dort werden wir uns beschäftigen mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945. Also, wer Lust hat, nach Wien zu kommen oder vielleicht in Wien wohnt, das kann ja auch gut sein, der möge sich anmelden auf deutschlandfunknova.de und wir freuen uns, eure Gesichter dort zu sehen.
Also liebe History-Gemeinde in Österreich und Wien, kommt vorbei, wenn wir da sind, im April. Vorher aber noch, eine große Ehre dürfen wir ja am 7. März auf und in Zeche Zollverein auftreten. Da geht es dann um den Ruhraufstand 1920 und wenn ihr da vorbeischauen wollt, in Zeche Zollverein am 7. März, dann schaut ihr ebenfalls vorbei auf deutschlandfunknova.de. Da könnt ihr euch für beide Veranstaltungen anmelden. Matthias, jetzt heute aber dieser Mord an Beban. Ne? Beban mit eigentlichen Namen Nikola Milicevic. Der war Exil-Kroate. Das beschreibt die Sache erstmal einfach und gut. Also er war Kroate, der in Deutschland im Exil lebte und seine Heimat war eben Kroatien, damals Teil der Sozialistischen Republik Jugoslawien. Und hier bei uns in Deutschland soll Beban ermordet worden sein. Alles Weitere ist bis heute, 45 Jahre später, ziemlich nebulös.
Ja, aber du hast ja eben schon gesagt, wir werden das ein oder andere zusammentragen, was eben nicht mehr nebulös ist. Und dazu gehört eben auch, dass wir wissen, dass es Exilkroaten in Deutschland seit der Vertreibung der deutschen Wehrmacht aus Jugoslawien gegeben hat. Wir greifen deshalb so weit zurück, weil wichtig ist, was sind das eigentlich für Leute gewesen? Mhm. Damals wurden die Deutschen vertrieben durch die Truppen von Tito, dem späteren Staatspräsidenten Jugoslawiens. 1941 war Jugoslawien besetzt worden im sogenannten Balkanfeldzug. Serbien wurde als Vasallenstaat der Deutschen erhalten. Slowenien wurde aufgeteilt zwischen Deutschland, Italien und dem Königreich Ungarn. Montenegro wurde italienisch. Kroatien mit Bosnien und Herzegowina wurden ein faschistischer Vasallenstaat, kann man vielleicht sagen. Und am 8. Mai 1941 kam eben das Ende der ehemaligen staatlichen Existenz Jugoslawiens. So, und auf diesem Trümmerhaufen sozusagen baute sich 1945 dann die Sozialistische Republik, von der du gerade gesprochen hast, Jugoslawiens auf. Und in Kroatien wurde aus dem faschistischen Vasallenstaat, von dem ich gerade gesprochen habe, eine Teilrepublik des sozialistischen Bundesstaates.
Unter der Führung von dem gerade von dir erwähnten Tito, also dem großen Partisanenführer, der dann sein Leben lang Jugoslawien regieren sollte. Tja, aber wie, Matthias, kann man das jetzt vorsichtig formulieren? Ne? Also es gab eben auch 1945 Kroatinnen und Kroaten, die in diesem neuen sozialistischen Jugoslawien nicht mitmachen wollten, sondern die von alten, anderen faschistischen Zeiten träumten.
Genau so ist es. Und das ist auch nichts Besonderes gewesen. Das gab es bei uns nämlich auch. Ich will einfach nur mal sagen, in Westdeutschland gab es auch sehr viele Nazis, die dann irgendwann mal exiliert sind, zum Beispiel nach Argentinien, ja, über die Rattenlinie oder was immer. Wir auch öfter schon darüber berichtet haben. Und im Falle Kroatiens waren das eben Anhänger der Utascha. Und die Utascha ist oder war eine ultranationalistische Bewegung Kroatiens. Und die Führungsriege, die ist dann auch über die sogenannte Rattenlinie nach Südamerika ausgewandert. Und der Utascha Chef Ante Pavelić, der war lange in Argentinien und fungierte sogar als Sicherheitsberater von Staatschef Juan Perón. Wow. Und in der Bundesrepublik fanden eben auch einige Unterschlupf. Das waren Täter der Utasche, offenbar mit Hilfe der Kirche und des bundesvertriebenen Ministeriums. Und sie waren teilweise wirklich gut integriert und agierten gegen Jugoslawien aus der Bundesrepublik heraus.
Also ich meine, allein da war jetzt schon wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr Erstaunliches drin. Und dass sie eben hier so aktiv waren, diese Exilkroaten, war in den 1950ern und 60er Jahren in Westdeutschland, in der BRD, wirklich gut spürbar, muss man sagen.
Ja, man kann sogar sagen, es würde heute mit dem Begriff Guerillakrieg vielleicht bezeichnet werden. In Westdeutschland lebende Kämpfer wurden nach Jugoslawien verbracht. Dort verübten sie Anschläge, also zum Beispiel auf Postämter habe ich gefunden oder auf Strandcafés an der Adria, die da mal eben in die Luft geflogen sind. Der jugoslawische Vizekonsul, der wurde 1975 in Frankfurt erschossen und das konnte der Staatsschutz Jugoslawiens natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Er machte also geradezu einen Rachefeldzug in Westdeutschland. Da fand man schon mal eine Leiche im Rhein oder ein Oppositioneller verblutete irgendwo oder es gab Giftanschläge und so weiter und das Bundeskriminalamt rechnet über den gesamten Zeitraum gesehen mit 65 Toten auf westdeutschem Boden. Das kann man gar nicht anders sagen, das war fast schon ein Krieg. Und das Bundeskriminalamt musste seine entsprechende Abteilung um mehr als 50 Leute aufstocken.
Wie viele Exilkroaten hat es denn aber eigentlich gegeben in der alten Bundesrepublik? Weiß man das? Hat man da Zahlen?
Naja, also insgesamt sollen es 10.000 gewesen sein, die Kroatien verlassen haben. Aber die Zahl ist natürlich ungenau, wenn man das nicht so ganz genau weiß. Weil sicher einige Exilanten natürlich keine Lust auf irgendwelche offiziellen Registrierungen hatten. Und einer von ihnen ist eben der von dir so erwähnte Beban. Er war 1962 in die Bundesrepublik eingereist. Und er hat sich hier der größten Exilkroatenorganisation angeschlossen, nämlich die Vereinigten Kroaten Deutschlands. Und an der Spitze dieser Organisation stand die Utascha. Und die Utascha war eine faschistische Organisation, die im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis zusammengearbeitet hat und für den Mord an Zehntausenden Serben, Juden und Roma verantwortlich gewesen ist. Und dass diese Organisation auf westdeutschem Boden so operieren konnte, das ist vorsichtig gesagt kein Ruhmesblatt.
Hier in Deutschland spielte sich also ein sehr alter, sehr blutiger Konflikt ab und eines seiner Opfer war Nikola Milicevic. Den Mord an Beban, den erzählt uns jetzt nochmal Grit Eggerichs für eine Stunde History.
Frankfurt am Main, Ostend. 13. Januar 1980. Es ist 3 Uhr morgens. Ein metallisch-blauer Mercedes hält auf einem Parkplatz vor einem Hochhaus. Ein Mann steigt aus und stürzt aufs Pflaster. 6 Kugeln treffen ihn, durchlöchern sein Herz, die Lunge, Magen, Darm. 2 bleiben in Oberschenkel und Rücken stecken. Die Leiche wird erst später, im Morgengrauen, entdeckt und identifiziert. Es ist Nikola Milicevic, Spitzname Beban. Er ist Jugoslawe mit politischem Asyl in der Bundesrepublik. Tage nach dem Mord gibt es viele Spekulationen, aber wenige konkrete Hinweise auf den oder die Mörder.
Noch stehen Fragezeichen am Ende der Schlagzeilen zum Frankfurter Mord vom Sonntag an dem Exilkroaten Nikola Milicevic. Opfer eines Mordkomplotts? Killerkommando des jugoslawischen Geheimdienstes unterwegs in der Bundesrepublik? Was sich da wie aus einem Agententhriller ausnimmt, meine Damen und Herren, wird aber von der Bundesanwaltschaft durchaus ernst genommen.
Milicevic, also Beban, war damals einer von mehr als 600.000 Menschen mit jugoslawischem Migrationshintergrund in der Bundesrepublik. Viele von ihnen waren Kroaten. Die meisten sind zum Geldverdienen nach Deutschland gekommen. Einige wenige haben als Gegner des jugoslawischen Staates aber Asyl beantragt. So wie Beban. Welches Problem hatte er mit Jugoslawien? Kroatien war Teil eines sozialistischen Vielvölkerstaates. Aber viele Kroaten wollten einen eigenen Staat. Den haben sie ja inzwischen. Aber der Weg zu den vielen kleinen Nationalstaaten war in vielen Fällen grausam und blutig. Davon sind wir 1980 noch weit entfernt. Zu dieser Zeit leben mitten in Deutschland eben einige Exilkroaten oder Exiljugoslawen. Einer ihrer Treffpunkte ist die Kneipe Osijek, benannt nach einer Stadt im kroatischen Hinterland. Die Ziele dieser Männer, die sich da trafen, Frauen kommen eigentlich nicht vor in dieser Geschichte, die Ziele könnten kaum unterschiedlicher sein. Manche stellen sich einen unabhängigen Staat vor, der eng mit der Sowjetunion kooperiert. Andere sind Rechtsextreme. Und die wollen an die Zeit zwischen 1941 und 1945 anknüpfen, als Kroatien einmal scheinbar unabhängig war. De facto hätte dieses Kroatien aber ohne Nazi-Deutschland gar nicht existieren können. Manche der Separatisten schrecken vor Gewalt nicht zurück. Welche Rolle Beban in diesem Konglomerat eigentlich spielte, das ist bis heute nicht geklärt.
Ich habe ihn nie so erlebt als großen politischen Anführer oder als großen Politiker überhaupt. Ich habe ihn eher sozusagen als Dabeiseienden erlebt, der zwar wohl die Ziele gebilligt hat, aber ich habe ihn nie so richtig mitbekommen als jemand, der vehement da im Einsatz und im Kampf war.
Das ist Helmut Rosebrock. Daniel Majic, den ihr gleich auch noch hört, hat ihn für seinen Podcast interviewt. Rosebrock war seit Ende der 70er Jahre Bebans Rechtsanwalt.
Für mich war es sehr überraschend, dass ausgerechnet er derjenige dann war. Nicht unbedingt das, was man so unter einem Terroristen versteht.
Es gibt noch eine dritte Kategorie Menschen, die im Osijek abhängt. Agenten des jugoslawischen Geheimdienstes UDBA. Leute, die die kroatischen Separatisten verdeckt beobachten. Und auch für die Agenten ist Gewalt offenbar ein legitimes Mittel. Und wer im Osijek gehörte nun zu welcher Gruppe? Wem konnte man vertrauen? Das war anscheinend sehr schwer einzuschätzen.
An diesem Abend waren vier Leute im Lokal, die Nikola Milicevic schon lange im Verdacht hatte. Und nicht nur er, sondern wir alle, aber er besonders.
Das ist jetzt hier ein Bekannter von Milicevic, also von Beban. Hier im Gespräch mit einem TV-Journalisten, das war kurz nach dem Mord.
Er konnte nicht hundertprozentig sagen, dass er es war, der ermordet werden sollte. Aber Tatsache ist, dass alle vier, auf die er uns aufmerksam gemacht hat, von denen er behauptete, dass sie für die UDBA arbeiten, an dem Abend des Mordes um ihn in diesem Lokal waren.
Ballistische Untersuchungen ergeben, der Typ Waffe, mit der auf Beban geschossen wurde, ist bei 10 anderen Morden und Mordversuchen auch verwendet worden. Aber wer Beban umgebracht hat und warum er zur Zielscheibe wurde, das konnten die Ermittler nie aufklären.
Der Mord an Nikola Milicevic, der Mord an Beban, erzählt von Grit Eggerichs in Eine Stunde History. Und noch viel, viel tiefer in diesen ungelösten Mordfall hat sich mein Kollege Daniel Majic gestürzt. Gemeinsam mit seinem Team hat Daniel nämlich für den Hessischen Rundfunk einen 6-teiligen Podcast über den Mord an Beban und vor allem natürlich auch über seine Hintergründe gemacht. Und der heißt Krieg im Schatten. Grüß dich, Daniel.
Hi, grüß dich.
Bevor wir die Hintergründe so weit wie möglich aufdröseln, Daniel, eine Frage vorweg. Was denkst du denn eigentlich nach all den Recherchen? Warum musste Beban sterben?
Oh ja, da fängst du jetzt eigentlich auch gleich mit der kompliziertesten Frage überhaupt an. Um ganz ehrlich zu sein, und ich hoffe, ich spoilere nicht zu sehr, wir werden am Ende die Frage nicht eindeutig beantworten können. Warum er sterben musste, tja, das wissen die Mörder am besten. Aber auf jeden Fall, was wir rausgefunden haben, ist, dass Beban schwer involviert war, auf jeden Fall gute Kontakte pflegte in die exilkroatische Community und dann auch zu Leuten, die für Terroranschläge verantwortlich waren. Und ich denke, damit ist er auf jeden Fall auf der Abschussliste gelandet. Warum es dann konkret ihn getroffen hat, die Frage ist noch ein bisschen schwerer zu beantworten. Die einfachste Antwort wäre zu sagen, naja, an ihn kann man auch relativ leicht ran. Und das ist mit einer der Gründe. Also es ist eine vielschichtige Antwort, die ich dir jetzt geben müsste, aber das ist, glaube ich, so, was man zusammenfassen kann.
Okay. Schauen wir uns doch den Beban mal genauer an. Wie ist er überhaupt nach Deutschland gekommen und warum eigentlich?
Also warum ist, glaube ich, ja, also er ist nach Deutschland gekommen 1962 und das ist relativ früh. Da gibt es noch kein Anwerbeabkommen zwischen der damaligen BRD und dem sozialistischen Jugoslawien. Sondern er ist gewissermaßen, ging das damals nur illegal, ne, weil eine Ausreise war nicht erlaubt aus Jugoslawien. Was seine konkreten Gründe waren, da wir mit der Familie nicht sprechen konnten, können wir es nicht sagen. Die Vermutung liegt allerdings nahe, wie bei vielen Leuten, dass es eine Mischung aus dem Wunsch nach politischer Freiheit war und ja, ganz einfachen ökonomischen Gründen. Also viele Leute sind auch damals schon aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen, weil es hier besser bezahlte Arbeit gab und manche aus politischen Gründen und manche sind aus ökonomischen Gründen gekommen und haben dann aber gesagt, dass sie aus politischen Gründen aus Jugoslawien geflohen sind.
Okay. Und du hast ja eben auch beschrieben, dass Beban Kontakt hatte zu den Exilkroaten. Ein ganz erheblicher Teil war dieser Community, wenn man so will. Aber wie fern war er wirklich Teil davon? Also hat er tatsächlich zum Beispiel selbst Anschläge verübt oder sie geplant zumindest?
Tja, ich würde mal sagen, wenn der Beweislage eindeutig wäre, dann wäre er auch in Deutschland im Gefängnis gelandet.
Stimmt.
Nein, also um es ganz klar zu beantworten, nein, wir haben keinen konkreten Beweis, dass er in Anschlagsplanung involviert war. Das hält allerdings die jugoslawischen Behörden, die möglicherweise, also vor allen Dingen die Sicherheitsbehörden, namentlich den Geheimdienst, nicht davon ab, ihn als gefährlich einzuschätzen. Man muss dazu sagen, was man ihm nachweisen kann, ist, dass er in Gruppen aktiv war, aus deren Mitte sozusagen auch tatsächlich Terroristen hervorgegangen sind und dass er ein besonderes Näheverhältnis zu einigen der aktivsten Terroristen der exilkroatischen Szene hatte. Also einer gewisse Dane Schadac, der für mehrere Bombenanschläge verantwortlich ist, die auch ein Todesopfer gefordert haben, war sein Trauzeuge. Mhm. Und er war halt da aktiv. Ich glaube, was ihn aber besonders auszeichnet, was wir auch im Podcast nachzeichnen, ist, dass er nicht einfach nur, es gab Dutzende von diesen kroatischen Gruppen, ein Teil davon war terroristisch, ein großer Teil nicht. Er war so eine Art Bindeglied. Mhm. Ja? Also der war überall, wo man guckt, in diesen Jahren, in denen er aktiv war, und das ist relativ früh, nachdem er nach Deutschland gekommen ist, ist er verbandelt mit wirklich all diesen Gruppen.
Er war auch immer ein sehr beliebter Typ, so habe ich das so rausgehört aus eurem Podcast.
Ja, kommt drauf an, bei wem, aber bei den meisten schon. Ne? Ja. Also ich meine, er war offenkundig nach deutscher Aktenlage ein recht erfolgreicher Geschäftsmann. Ne? Verfügte zeitweise zumindest über gut Geld, am Ende dann nicht mehr. War Gastwirt, also er war sehr gut vernetzt und offensichtlich, also ob er jetzt beliebt war, ja, dafür kann ich jetzt zu wenig aus seinem Umfeld, aber er war auf jeden Fall gut vernetzt.
Aber was ihr da so beschreibt, sind ja eben auch so Restaurants und Kneipen, die so als Treffpunkte der Community der Exilkroaten galten. Und da war er eben, wie du sagst, einfach immer dabei, gut vernetzt und man kannte ihn.
Ganz genau, ganz genau, so ist es. Und auch seine Kneipe, zumindest in einem Fall, ist festgehalten in den Geheimdienstunterlagen, die wir ja eingesehen haben für den Podcast, dass er auch als Treffpunkt zur Vorbereitung von diversen Aktionen galt. Ja.
Als ich euren Podcast so gehört habe, Daniel, da fand ich den Tod von Beban da auf diesem Parkplatz vor dem Hochhaus in Frankfurt irgendwie auch tragisch. Ja, das ist auch einfach eine tragische Geschichte, dass er da mehr oder weniger hingerichtet wurde. Und gleichzeitig, so wie du es ja eben auch beschrieben hast, ist er kein strahlender Held dieser Geschichte. Wie kann man ihn beschreiben? Täter und Opfer zugleich?
Ja, Täter und Opfer zugleich, ja. Ich denke, so kann man es sagen. Immer noch mit dem Hinweis, dass wir auch trotz aller Mühen jetzt nicht rausgefunden haben, was konkret sein Anteil zum Beispiel in der terroristischen Szene war. Aber wenn man sich zum Beispiel jetzt, ich bin ja selbst gebürtiger Jugoslawe, Kroate, ganz wie man es nennen will, auf jeden Fall, wenn man sich da so die Historisierung des ganzen Geschehens anguckt, dann wird da gerne so die Opferrolle betont. Ne? Die sind vom jugoslawischen Geheimdienst hinterrücks ermordet worden. Ja. Stimmt. Ja. Der andere Teil wird gerne weggelassen. Ne? Also dass ein Großteil dieser Community einfach auch an krassen Gewalttaten beteiligt war. Ja? Und wie gesagt, für Beban können wir nicht konkret nachweisen, woran er beteiligt war. Aber wer den Podcast hört, wird mitkriegen, dass er da ganz nah dran war. Und ehrlich gesagt, es kann mir niemand erzählen, dass er das nicht mitgekriegt hat, was in seinem Umfeld geplant wurde. Und ich persönlich kann mir auch schwer vorstellen, nach allem, was ich von seinen Ansichten weiß, dass er damit ein Problem hatte.
Und du persönlich, Daniel, wenn wir da schon sind, hast ja durch die Recherchen auch festgestellt, dass auch du und deine Familie über Ecken und Banden Connections in dieses Milieu hattest. Oder hast, ne?
Ja, ich habe dann festgestellt, dass ich selbst mit einem verhinderten Terroristen verwandt bin. Und das war also, muss man sozusagen, wir mussten vier Recherche in Archiven machen, unter anderem im kroatischen Staatsarchiv. Und da bin ich dann auf ein Riesendossier gestoßen, in dem Beban auch erwähnt wird. Das war der Anlass. Und da ging es um eine Terroraktion, da sollten 17 Bomben, es ist nicht lustig, tut mir leid, wenn ich jetzt lache, aber da sollten 17 Bomben zeitgleich an jugoslawischen Stränden während der Touristensaison gezündet werden. Und der Typ, der diese installieren sollte, wir nennen ihn Ivan P., er hat in Wirklichkeit einen anderen Namen. Naja, ich lese mir die Akte so durch und dann stoße ich als erstes in der Akte auf einen Großonkel von mir. Der wird da als Zeuge vernommen. Und na gut, dachte ich noch so, hahaha, okay, der hat nichts damit zu tun, aber eine gute Geschichte beim nächsten Weihnachtsessen. Ne? Und dann gehe ich aber weiter und irgendwann wird halt dieser Ivan P., der Bombenleger, befragt. Und dann sagt er, dass er mit meinem Großonkel verwandt ist. Und ich rechne so in meinem Kopf, Moment mal, der ist mit meinem Großonkel verwandt? Das heißt, er ist mit meinem Großvater verwandt? Und dann, ja, kommt auf jeden Fall raus, ich bin mit dem verwandt. Und was mache ich? Ich frage meine Mutter nach der ganzen Geschichte und meine Mutter sagt dann so, ja, klar, der Ivan, ja, der wollte mal Split in die Luft jagen oder so etwas. Ja, also, so, was man halt mal so nebenbei erfährt, ja. Ja, so habe ich dann rausgefunden, dass meine Familie an der Nähe dann doch an der Sache näher dran war, als ich gedacht hätte. Ich
verstehe, was du gerade meinst. Es ist nicht lustig, aber es ist so absurd, ja, wie klein die Geschichte ist und wie klein die Welt manchmal ist. Jetzt ist dieser Mord an Beban bis heute nicht aufgeklärt. Du hast es ja selbst schon gesagt. Wir können uns natürlich annähern bei allen möglichen Erklärungen. Und irgendwie finde ich es trotzdem auch wahnsinnig. Also es war ein Mord in der Bundesrepublik, in der alten Bundesrepublik, auf offener Straße. Und es gibt keine Ergebnisse. Wir werden da später noch genauer drauf schauen, Daniel. Aber Glaubst du, dass die deutschen Behörden wirklich alles gegeben haben, diesen Fall aufzuklären?
Das ist so ein Lerneffekt bei mir, den ich bei der Recherche hatte, weil mein erster Eindruck war nein. Im Laufe der Zeit bin ich etwas milder geworden gegenüber den deutschen Behörden, weil man dann auch mitkriegt, gegen was die alles sozusagen anermitteln mussten. Konkret in dem Fall. Und wir sind in der Geschichte jetzt schon später, wir sind Anfang der 80er, da haben sie schon wenigstens ein bisschen Ahnung, was Exilkroaten und was der Geheimdienst ist. Ne? Also bei anderen Fällen, die wir uns auch angeguckt haben, da merkt man deutschen Behörden an, dass sie ehrlich gesagt erstmal nochmal nachgucken müssen, was Jugoslawien ist, um ein bisschen polemisch zu sein. Hier in dem Fall hatte ich den Eindruck, die haben sich schon Mühe gegeben. Ne? Also die haben da Verdächtige telefonüberwacht, die haben unglaublich viel Leute verhört. Und also ich hatte das Eindruck, die Ermittler versuchen es schon, aber sie haben auch gleichzeitig das Bewusstsein hier, dass sie gegen zwei Strömungen anermitteln müssen. Einmal gegen einen extrem professionellen Geheimdienst, der gut da drin ist, seine Spuren zu verwischen. Und einmal gegen eine exilkroatische Szene, die am liebsten mit den deutschen Ermittlungsbehörden auch nichts zu tun haben möchte.
Krieg im Schatten. Warum starb Nikola Milicevic? So heißt der Podcast von Daniel und seinem Team vom Hessischen Rundfunk. Daniel Majic hier bei uns in 1 Stunde History. Danke dir fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Also der Fall Beban, der Fall Milicevic, den Daniel und seine Kollegen recherchiert haben, der ist schon echt eine erstaunliche Geschichte, aber er ist eben auch kein Einzelfall. Exilkroaten gab es Tausende in Deutschland und sie konnten in der alten Bundesrepublik auch ziemlich freizügig agieren. Matthias, das ist irgendwie echt erstaunlich. Wie kam das zustande?
Ja, ich will das jetzt nicht schönreden und auch nicht gutheißen, aber man muss halt auf die große Politik gucken. Und in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, da gab es eben verstärkte Bemühungen um Entspannung in Europa zwischen der UdSSR und dem Warschauer Pakt auf der einen Seite und den Vereinigten Staaten und natürlich der NATO auf der anderen Seite. Und ab Ende der 1960er Jahre stand in dieser Diskussionsära die Bundesrepublik im Mittelpunkt. Die Entspannungspolitik der sozialliberalen Koalition war da ein wichtiger Baustein. Und sie wollten in dieser Phase eben sehr gute Beziehungen zum Ostblock haben. Und dann liegt die Vermutung schon ziemlich nahe, dass da eben ab und an ein Auge zugedrückt wurde. Und das ist natürlich ein bisschen Spekulation, das weiß ich schon, aber so ähnlich wird es gewesen sein.
Wir können es ja aber trotzdem nochmal auf die große Politik zurückmünzen, wie du gerade gesagt hast. Ne? Eben in dieser Zeit der Entspannungspolitik, wie war denn da eigentlich das Verhältnis zu Jugoslawien unter Tito?
Also Tito ist eine spannende Figur. Der hat nämlich einen Kurs gefahren, den nannte man damals Äquidistanz. Das heißt, der hat den gleichen Abstand zu Moskau und zu Washington versucht und damit so eine Schaukelpolitik gemacht. Er war also einerseits attraktiv für den Westen, weil er hatte einen guten Draht zum Osten, und andererseits attraktiv für den Osten, hatte einen guten Draht nach Washington. Also er war aber auch gleichzeitig natürlich ein Machtpolitiker und er wollte für sein Wohlwollen natürlich entgegenkommen. Und so konnte er so eine Art Vermittler zwischen Ost und West spielen. Deshalb hat der Westen versucht, gute Beziehungen zu Jugoslawien, genauer gesagt zu Tito, herzustellen. Und öffentliche Kritik an Tito konnte man damals nicht so oft hören. Er wurde hofiert geradezu. Obwohl die deutschen Behörden wussten, dass Titos Geheimdienst in der Bundesrepublik morden lässt. Das wussten die zwei Zeitzeugen. Gerhard Rudolf Baum, damals Innenminister, der sagte, Jugoslawien wurde geschont, weil man Jugoslawien gebraucht hat. Puh. Klaus von Donani, bekannter Hamburger Bürgermeister später, der sagte lapidar, Politik ist, wie Politik ist. Der war damals Staatsminister im Außenministerium.
Hier im Westen wollte man also ein gutes Verhältnis zu Jugoslawien unter Tito wahren. Und deshalb haben wir hier im Westen öfter mal weggeschaut, wenn Titos Geheimdienst und die Exilkroaten Krieg im Schatten geführt haben. Das machen wir jetzt aber anders. Wir schauen jetzt nochmal genauer hin und das machen wir mit Matthias Thaden, der das Thema erforscht hat und am Museum Europäischer Kulturen in Berlin arbeitet. Hallo, Herr Thaden.
Guten Tag, hallo, danke für die Einladung.
Fangen wir dann mit den Exilkroaten nochmal an, Herr Thaden. Das ist natürlich auch so für sich genommen keine homogene Gruppe von Menschen gewesen. Ja, nicht jeder Exilkroate wird so gewesen sein wie der nächste. Das haben wir spätestens auch schon heute bei der Geschichte von Beban gelernt. Aber würden Sie trotzdem in dieser Gruppe irgendwelche Gemeinsamkeiten erkennen und festhalten wollen?
Naja, vor allem die Ustascher Ideologie war sicherlich eine große Gemeinsamkeit, die man auch sozusagen gruppen- und fraktionsübergreifend feststellen kann. Das galt vor allem für die Anfangszeit, also die Zeit, als sich in den späten 40er Jahren, frühen 50er Jahren erste kroatische Exilvereine gründeten in der Bundesrepublik, beziehungsweise damals noch natürlich in den Besatzungszonen, vor allem in der amerikanischen Zone in Bayern. Die waren sehr eng betreut von sogenannten Immigrantenpriestern aus Kroatien, die zumindest in dieser Frühphase alle auch tatsächlich im kroatischen faschistischen Staat aktiv gewesen waren. Und auch die Mitglieder dieser Organisation bestanden vor allem in dieser frühen Phase eigentlich nahezu ausschließlich aus ich sag mal, Parteigängern des Usterscher Regimes, aus Leuten, die in Milizen gekämpft hatten oder sogar aus Mitgliedern tatsächlich der ersten Stunde. Also seit den frühen 30er Jahren auch Usterscher Mitglieder gewesen waren. Und gerade in dieser Frühphase des kroatischen Exils spielten personelle Kontinuitäten zum faschistischen Kroatien eine große Rolle und auch die Usterscher Ideologie spielte eine große Rolle. Das äußerte sich in revisionistischen Positionen, es äußerte sich in einem starken Rassismus gegenüber Serben, einem wirklich extremen Antijugoslawismus, auch Antikommunismus und auch in einem sehr starken, fortgesetzten Führerkult, also gegenüber dem sogenannten Poglavnik, dem Führer des faschistischen Kroatiens, Ante Pavelic, was wirklich ein zentrales Element in diesen Exilkreisen war und vor allem in den Flüchtlingsunterkünften und Lagern direkt nach dem Krieg auch kultiviert wurde. Das war auch nicht nur in Deutschland so. Wir haben es hier mit Netzwerken zu tun, die ganz international unterwegs waren und die sich auch schon früh auf verschiedene Staaten und auf verschiedenen Kontinenten sozusagen organisierten. Aber sozusagen gemein war ihnen tatsächlich am Anfang dieser starke, positive, affirmative Bezug, würde ich sagen, auf das faschistische Kroatien und seine Ideologie. Und das wurde im Grunde auch, wie gesagt, ich habe jetzt über die Anfangszeit gesprochen, das wurde aber auch tatsächlich so weitergetragen. Im ganzen kroatischen Exil wurde zum Beispiel organisationsübergreifend, also auch jenseits dieser Fraktion, was Sie ja auch zu Recht gerade bemerkt haben, dass es da durchaus Unterschiede gab. Aber gemeinsam war trotzdem dieser sehr positive Bezug auf ein sogenanntes Kroatien in seinen historischen und ethnischen Grenzen. Und das heißt letztlich nichts anderes als in den Grenzen des faschistischen Kroatiens. Und das begangene Unrecht, also die Gewalt, die in diesem faschistischen Kroatien verübt wurde, die Existenz von Konzentrationslagern oder auch die Gräueltaten, die von Milizen verübt wurden, wurden letztlich geleugnet und wo das nicht ging, wurden sie relativiert beziehungsweise sogar legitimiert als so eine Art berechtigte Reaktion auf die von Serben begangenen Massenmorde an Kroaten oder es wurde schlichtweg kleingeredet im Vergleich zu den angeblich viel schlimmeren Verbrechen der Partisanen. Und eigentlich hörte dieser positive Bezug oder dieses ungebrochene Verhältnis zum NDH, was wirklich das kroatische Exil als solches dominierte, würde ich sagen, das hörte eigentlich nicht auf und war auch noch in den 1980er Jahren sehr präsent, wo dann auch der 10. April, also der Gründungstag des faschistischen Kroatiens, als Nationalfeiertag begangen wurde. Genau, also das muss man schon sehen, wenn man sich das kroatische Exil als solches anguckt, dass gewisse positive Bezugnahmen zum faschistischen Kroatien sozusagen von Anfang bis Ende Bestand hatten und auch im ganzen Exil kultiviert wurden.
Und dieses Jahrzehnt der 1980er Jahre beginnt ja eben auch mit dem Mord an Beban, an Nikola Milicevic. Mein Kollege Daniel Majic, mit dem wir gerade gesprochen haben, er und sein Team, seine Crew, nennen das, was sich die Exilkroaten und der jugoslawische Geheimdienst dann hier in Deutschland geliefert haben, einen Krieg im Schatten. Ist das auch für Sie, Herr Taden, eine passende Beschreibung?
Ja, ich würde sagen, das ist eine passende Beschreibung. In den 1980er Jahren sozusagen änderte sich dann auch noch mal was. Ich habe das als auch verschiedene Phasen bezeichnet, die ich vielleicht ganz kurz skizziere, weil sozusagen so die Beschäftigung mit dem kroatischen Exil neigt auch immer ein bisschen zu sehr starken Pauschalurteilen. Ich denke aber, dass man da doch auch politische Konjunkturen vielleicht ein bisschen stärker berücksichtigen muss, sowohl was Jugoslawien angeht, aber auch eben was die Bundesrepublik und ihre internationale, diplomatische, aber auch innenpolitische Verortung angeht. Man kann sich die erste Phase in den 50er Jahren letztlich vorstellen als eine Mischung aus Sympathie, aber auch schlicht und ergreifend Desinteresse für die Exilkroaten. Dann die zweite Phase ab den frühen 60er Jahren, bei denen es auch um einen adäquaten Umgang ging mit kroatischen Exilanten. Und im Zuge dessen kam es dann auch zu einer Ausweitung von Ermittlungskompetenzen für die Sicherheitsbehörden, die dann ab den frühen 70ern auch wirklich für migrantische Akteure zuständig wurden. Es wäre aber falsch zu sagen, dass in dieser Zeit von Seite der Bundesbehörden irgendwie Rücksicht auf Jugoslawien genommen werde. Es war eher so, dass die Polizei und der Verfassungsschutz zu dieser Zeit eigentlich noch gar keine eigenen Strukturen wirklich ausgebildet hatten, dem nachzugehen, was auch mit einer sehr stark föderalen, zum Teil lokalen Struktur, muss man sagen, der Sicherheitsbehörden zu tun hatte, was sich dann auch erst ab den frühen 70ern wirklich änderte. Einerseits wurden die Bundesbehörden also wachsamer, auch was die Entwicklung im Exilmilieu, dem kroatischen Exilmilieu angeht. Aber andererseits wurde dann auch der jugoslawische Staat deutlich aktiver, also hin zum Kleinkrieg sozusagen. Letztlich erhob Jugoslawien Anspruch auf den Schutz seiner Bürger im Ausland, so wie das in der offiziellen Diktion in Jugoslawien hieß. Was dann eben bei aller Liberalität, die natürlich den jugoslawischen Staatssozialismus auch immer auszeichnete, trotzdem auch den Aufbau von Überwachungsstrukturen, von Bespitzelungsstrukturen und ganz grundsätzlich einfach zu immer mehr Aktivitäten jugoslawischer Stellen auf deutschem Boden führte.
Herr Taden, Sie haben vorhin gesagt, Sie würden jetzt den Behörden gar nicht unterstellen wollen, dann nicht genau hingeschaut zu haben, sondern man hatte zum Teil auch einfach nicht die Strukturen, um hinzuschauen. Aber gab es diese politische Ebene, wir haben vorhin lose Gerhard Baum zitiert, dass man eben Jugoslawien vielleicht hat mehr durchgehen lassen als anderen Staaten, weil man auf internationaler Ebene, auf großer politischer Ebene zu Jugoslawien ein gutes Verhältnis haben wollte?
Ja, das würde ich sagen, war vor allem auch in der SPD immer wieder ein Argument, wo man schon in den 60er Jahren sehr enge Beziehungen zu Jugoslawien gepflegt hat und auch Jugoslawien und seinen Selbstverwaltungssozialismus immer als so eine Art dritten Weg gesehen hat. Wurde ja auch international durchaus anerkannt, also auch Jugoslawien als Anführer der Blockfreien, auch mit einem durchaus geopolitischen Gewicht in dieser Zeit. In den mittleren, späten 70er Jahren kommt dann auch Jugoslawien tatsächlich als Akteur dazu, der für den internationalen Rauschgifthandel sehr wichtig ist und wo dann auch in dieser Hinsicht gute Beziehungen zu Jugoslawien, um das zu bekämpfen, auch sehr wichtig werden. Also das sind alles Faktoren, die Jugoslawien da sicherlich so ein bisschen herausheben und wo natürlich dann auch Beziehungen zu diesem Staat sehr wichtig sind. Wie gesagt, das spielt auch die besondere Beziehung nochmal, die es zwischen der SPD und dem Bund der Kommunisten Jugoslawiens gab, eine richtige Rolle. Naja, und letztlich muss man auch einfach sehen, und das ist natürlich ein großer Unterschied einfach zu den anderen staatssozialistischen Regimen in Osteuropa, der da eine Rolle spielt, dass man muss sich vorstellen, Anfang der 1970er Jahre waren nahezu 1 Million Menschen aus Jugoslawien eben als Gastarbeiter in Deutschland und dazu musste man sich verhalten. Das heißt, es gab natürlich Vereinbarungen zur geregelten Migration, es gab sowieso eine diplomatische Annäherung, auch früher als zu anderen Staaten des Ostblocks. Und es gab eben auch Vereinbarungen gegenseitiger Polizeihilfe und Sicherheitsabkommen. Das muss man schon sehen. Das ist sicherlich etwas, was Jugoslawien nochmal deutlich heraushebt und zu einem besonderen Fall macht, gerade eben, wenn wir es mit anderen sozialistischen Staaten in dieser Zeit vergleichen.
Migration und innere Sicherheit. Kroatische Exilgruppen in der Bundesrepublik Deutschland. So heißt das Buch von Matthias Taden, das er geschrieben hat. Er hat zum Thema geforscht und hat uns eben erzählt von seiner Arbeit und seiner Forschung hier in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Taden.
Ja, vielen Dank.
Nach dem Mord an Beban und den Zeiten der alten Bundesrepublik wagen wir uns jetzt mal so langsam an eine Zeit nach Jugoslawien. Denn dieses Jugoslawien zerfällt ja nach Titos Tod in viele, viele Teile, Matthias. Und einer dieser Teile ist eben auch ein unabhängiges Kroatien, so wie wir es heute kennen. Wie lief das ab?
Na, es gab da eine Partei, die wollte die Unabhängigkeit des Landes fordern. Die Kroatische Demokratische Gemeinschaft unter Franjo Tudjman. Den kennt man vielleicht noch.
Den Namen kennt man, ja.
Der gewann 1990 die Parlamentswahl und Tudjman wurde Präsident. Und im Mai 1991 gab es dann ein Referendum zur Unabhängigkeit. Das wiederum rief die Serben auf den Plan, weil in dem Gebiet der Kroaten eine Serbenminderheit lebte. Kroatien wurde dann ein Krieg geführt, nämlich der Kroatienkrieg, um serbische Gebiete, die sollten abgespalten werden und an Serbien angeschlossen werden. Das dauerte bis 1995. Dann gab es einen Vertrag, da kamen die Gebiete wieder zurück an Kroatien und vorher wurde das integriert in die rechtswidrige Republik Serbische Krajina. Also es war eine Niederlage für Serbien, aber das hat in den 90er Jahren den Balkan ziemlich durchwühlt.
Und hat einige Jahre gedauert. Damit stand dann aber eben ein freies und unabhängiges Kroatien, das viele von uns heute natürlich gut kennen, ne? Egal ob sie da Familie haben, einfach mal Urlaub in Kroatien machen oder geschäftlich mit dem Land zu tun haben. Und all diese Beziehungen wurden ja durch den EU-Beitritt von Kroatien dann nur noch enger.
Ja, das begann 2001 mit den Verhandlungen, hatten sofort Zugang zum Binnenmarkt. Sie hatten einen sehr schwierigen Umstellungsprozess auf die Marktwirtschaft. 2009 gab es dann noch einen Streit mit den Nachbarn Slowenien um den Grenzverlauf und das war dann irgendwann alles beigelegt. Und am 1. Juli 2013 wurde Kroatien das 28. EU-Mitglied, heute das 27., weil ja England
da ist mit dabei ist. Ausgestiegen. Ja, und dieses heutige Kroatien, immer noch unser jüngstes Mitglied der Europäischen Union, das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an mit unserer Korrespondentin für die Region, mit Silke Hane. Silke, grüß dich.
Hi.
Wir haben heute angefangen mit einem Mord an einem Exilkroaten in der Bundesrepublik 1980. Nie aufgeklärt, der Mord, und überhaupt, ich würde mal sagen, so in der bundesdeutschen Erinnerungskultur jetzt nicht unbedingt so das Thema Nummer eins, die Exilkroaten. Sind sie in Kroatien selbst denn aber eigentlich Thema?
Also kein alltägliches Thema, aber natürlich ist die Nachkriegsgeschichte und die jugoslawische Geschichte und auch die UdBa auf jeden Fall bekannt. Natürlich immer ein bisschen abhängig von Fragen wie Betroffenheit, Bildung, Interesse und so weiter. Aber die UdBa ist in Kroatien in manchen Bevölkerungskreisen ja geradezu berüchtigt, würde ich mal sagen. Die ist ja ein bisschen vergleichbar mit der Stasi. Also die Abkürzung UdBa steht ja auch für Behörde für Staatssicherheit. Mhm. Und sie hat ja auch Stasi-Methoden angewandt. Und in den 90ern konnten auch die Menschen in Kroatien ihre Akten, ihre UdBa-Akten einsehen. Allerdings standen da nur die Decknamen der Agenten und nicht die Klarnamen. Und das kommt manchmal heute auch noch hoch als Thema, ganz gerne auch im Wahlkampf, dass dann in der Politik damit so ein bisschen gespielt wird, so nach dem Motto, der war doch bei der UdBa. Aber das Ganze wurde eben nicht dann in Prozessen oder so aufgearbeitet. Die UdBa hat ja auch ihre Taten nie zugegeben, wobei sie vor allem im Ausland gemordet hat. Im Inland wurden die Leute dann eher eben in Jugoslawien als Staatsfeinde sozusagen vor Gericht gestellt. Ja, aber ihre Funktionäre wurden eben auch nicht von öffentlichen Ämtern entfernt oder sowas. Das heißt, die Aufarbeitung lässt zu wünschen übrig, weswegen auch zum Beispiel die Auslieferung von zwei hochrangigen Geheimdienstlern der UdBa, die dann später im kroatischen Geheimdienst waren, nach Deutschland 2014, auch in Kroatien für ziemliches Aufsehen gesorgt hat, weil sich die Angehörigen der UdBa-Opfer doch dann da einiges an Aufklärung erhofft haben, was es natürlich nicht gab, weil sich der Gerichtsprozess mit einem sehr konkreten Mord auseinandergesetzt hat.
Das ist die Aufarbeitung der Geschichte Jugoslawiens. Jetzt lass uns aber vielleicht auch nochmal, Silke, eben auf diese Exilkroaten schauen. Ne? Da haben wir ja heute auch nochmal von Matthias Thaden, mit dem wir gesprochen haben, gehört, dass die wirklich diesen kroatischen Nationalismus auch in seiner historischen Extremform durch die faschistische Ustascha, dass die den wirklich gelebt haben oder gefühlt haben oder dass das die ideologische Basis war. Ist das irgendwie so dieses Ustascha-Erbe, ist das noch am Leben im heutigen Kroatien?
Na, ich würde vielleicht auch noch ergänzen, dass die jugoslawische Propaganda die Exilkroaten oder kommunistisch-kritische Stimmen ja auch immer als Ustascha verunglimpft hat, ob jetzt zu Recht oder nicht. Also eben auch Leute, die eben vielleicht demokratisch waren. Das heißt, da gab es sowieso ein Framing, wer gegen Jugoslawien ist, ist von der Ustascha sozusagen. Es finden sich Spuren, allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg sind viele Ustascha-Anhänger vor Festnahmen oder Hinrichtungen natürlich auch ins Ausland geflüchtet, sodass man vor allem auch in der Diaspora ganz definitiv nach Spuren suchen muss. In Australien ist da ein sehr prominentes Beispiel. Da gab es die Ustascha in Australia, aber auch in Westeuropa, den USA oder Kanada, wo eben die Geflohenen, aber auch ihre Nachfolgen eben diese Kultur mit einer gewissen Symbolik und Parolen auch pflegen. In Kroatien sind die Symbole und Parolen der Ustascha verboten und auch strafbar. Es wird nicht immer geahndet, aber zumindest per Gesetz. Mhm. Es gibt aber eben auch oft Gelegenheiten, wo zum Beispiel die Parole Sadom Spremni ausgepackt wird. Das heißt, für die Heimat bereit, das war der Gruß der Ustascha. Wen es interessiert, der kann mal zum Beispiel bei Länderspielen danach Ausschau halten. Da tauchen immer wieder solche Banner auf, wo dann eben Sadom Spremni draufsteht. Mhm. Ja, und auch bei Konzerten von gewissen Künstlern, ich denke da vor allem an Thompson, das ist ein nationalistischer kroatischer Sänger, der ultra populär ist. In diesem Kontext taucht sowas immer auf. Der Name Thompson rührt übrigens von dem Maschinengewehr, mit dem der Sänger im kroatischen Unabhängigkeitskrieg gegen Jugoslawien gekämpft hat. Also es gibt da schon doch noch gewisse Spuren. Es gibt aber auch einen Nationalismus, der jetzt vielleicht ein bisschen davon sich so langsam loslöst. Also die Heimatbewegung, die Rechtsaußenpartei ist ja jetzt auch in der Regierung beteiligt und das ist jetzt keine Nachfolgeorganisation der Ustascha oder so. Aber das ist natürlich ein Nationalismus moderner Prägung, den es ja auch in anderen Staaten in Europa so gibt in der politischen Landschaft.
Und wie wird dann eigentlich andersrum jetzt wieder an den Sozialismus, vielleicht auch so an Tito erinnert? Du hast ja das gerade schon beschrieben, die Leute hatten Möglichkeiten, so in die UdBa-Akten Einblick zu erhalten, haben da ein bisschen Aufarbeitung bekommen können. Aber gibt es andersrum immer noch eine Bewegung, die sagt, naja, vielleicht war das ja alles gar nicht so schlecht mit dem sozialistischen Jugoslawien und Tito war eigentlich ein feiner Kerl?
Also in meiner Empfindung ist die Tito-Nostalgie in zum Beispiel Bosnien größer als in Kroatien, weil natürlich Bosnien durch den Zerfall Jugoslawiens und die Kriege auch ungleich härter getroffen wurde als Vielvölkerstaat, wo ja dann die ethnische Vielfalt eben zu den brutalsten Auseinandersetzungen in diesem Zerfall Jugoslawiens geführt hat und zu eben sehr schlimmen Verbrechen an den Bosniaken. In Kroatien gibt es natürlich auch Tito-Nostalgie. Tito ist ja auch in Kroatien geboren, an der slowenischen Grenze in Kumrovec. Da kommen auch jedes Jahr an seinem Geburtstag tausende Menschen hin. Und die sind eben stellvertretend für die Verehrer von Tito, ja. Also die das vielleicht auch ein bisschen verklären, dass eben Jugoslawien dieser antifaschistische Ort war, wo alle frei und in Frieden gelebt haben und wo es allen gut ging. Aber es gibt natürlich auch Tito-Gegner, für die der einfach ein Diktator war, vielleicht sogar Kriegsverbrecher, der eben seine Gegner brutal verfolgt hat, wie ja die UdBa-Akten auch zeigen, und der eben selbst ziemlich luxuriös gelebt hat, während das einfache Volk doch eher an der Armutsgrenze eigentlich gelebt hat. Die Diskussion flaut natürlich oder ist mit der Zeit natürlich ein bisschen abgeflaut. Also das Ganze ist ja jetzt doch auch schon einige Jahrzehnte her. Und ja, es gibt trotzdem noch zahlreiche Straßen und Plätze in Kroatien, die nach Marschall Tito benannt sind. Aber zum Beispiel der zentrale Tito-Platz in Zagreb, der wurde 2017 dann schon umbenannt in den Platz der Republik Kroatien. Also das Ganze verliert so ein bisschen an Bedeutung und ist nicht mehr ganz so aufgeladen.
Aber man sieht, was es eigentlich so an unglaublichem Ballast gibt, ne? Was so erinnerungspolitisch Kroatien alles bewältigen muss. Von Ustascha zu Udba, zu Tito, zum Sozialismus. Und du hast ja gerade eben auch den Thompson erwähnt, ne? Der sich an sein Gewehr erinnert oder nach dem Gewehr benannt hat, mit dem er im Unabhängigkeitskrieg dann gekämpft hat, Anfang der 90er. Wenn man das mal sich so alles vor Augen führt, Silke, finde ich, ganz oberflächlich betrachtet, macht Kroatien eigentlich einen ziemlich stabilen Eindruck heute. Ist jüngstes EU-Mitglied, es gibt einen sozialdemokratischen Präsidenten, einen konservativen Ministerpräsidenten. Die Staatsverschuldung war mal brutal hoch, aber die hat man in den letzten Jahren versucht zu bekämpfen. Also für mich wirkt es jetzt oberflächlich, als hätte Kroatien eine neue Seite aufgeschlagen.
Jein, also Kroatien hat sich schon, glaube ich, von dieser Geschichte ja mit dem EU-Beitritt vielleicht ein bisschen freigemacht oder hat ein neues Kapitel aufgeschlagen. Also das ist ja auch wirtschaftlich unglaublich wichtig gewesen für das Land. Inzwischen wird ja auch mit dem Euro gezahlt, was vorher sowieso schon so ein bisschen inoffiziell die Währung war, vor allem in den touristischen Gebieten, und hat, was das Thema Wohlstand angeht, natürlich auch unglaublich aufgeholt. Und ich würde sagen, von den ex-jugoslawischen Staaten steht es mit Sicherheit am besten da. Was es aber in Kroatien gibt, und dazu wurde gerade erst eine Studie veröffentlicht von der Friedrich-Ebert-Stiftung, das ist schon, dass es auch undemokratische Tendenzen gibt. Die Studie heißt Silent Capture, also was eben in Südosteuropa häufig ist, ist das Phänomen State Capture, also dass die Politik in die Wirtschaft eingreift und eben mittels Korruption sozusagen den Staat vereinnahmt. Und zwar nicht nur den politischen Staat, sondern das Land an sich. Und das stellt diese Studie fest, läuft eben auch in Kroatien, aber so ein bisschen, also nicht so offensichtlich wie jetzt zum Beispiel in Ländern wie Ungarn oder so, sondern eben offenbar ein bisschen mehr unter der Oberfläche, ein bisschen versteckter. Auch zum Beispiel der Präsident, den du ansprichst, Milanovic, ist ein unglaublicher Populist. Also da jetzt zu sagen, der ist Sozialdemokrat, naja, würde ich mich schwer mit tun, zumindest wenn man jetzt unser Verständnis von Sozialdemokratie anlegt. Also es gibt schon demokratische Defizite in Kroatien, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar mit der Geschichte immer zusammenhängen, aber ja, deswegen würde ich immer noch nicht sagen, in Kroatien ist alles gut und es blickt einer, weiß ich nicht, leuchtenden Zukunft entgegen, sondern man muss das sicherlich wie in jedem anderen Land der Welt auch ein bisschen differenzierter betrachten und sehr genau im Blick behalten, wie es weitergeht in den nächsten Jahren.
Silke Hane wird das für uns machen in Kroatien, für Kroatien, unsere Korrespondentin für die Region. Silke, danke dir fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Wir waren heute im ehemaligen Jugoslawien, bei Exilkroaten in der alten Bundesrepublik und dann auch im heutigen Kroatien in einem modernen europäischen Staat. Aber irgendwie, Matthias, flackerte doch da im Hinterkopf immer auch so ein anderer Konflikt mit, ne? Flackert auch so ein bisschen unsere Gegenwart auf, wenn wir über Freiheit und Unabhängigkeit sprechen. Verstreute Minderheiten, Faschismus, Sozialismus, Imperialismus. Da könnte man schon auch an Russland und die Ukraine denken.
Ja, irgendwie liegt es auf der Hand, auf der flachen sozusagen. Es sind ähnliche Motive, auch ähnliche Argumentationsmuster. Also da gibt es Minderheiten des eigenen Landes. Damals waren es die Serben in Kroatien, heute sind es die Russen in der Ukraine. Dann gab es einen Machtanspruch über das Gebiet, das man einmal irgendwann beherrscht hat und gerne wieder beherrschen möchte. Damals der von Jugoslawien, die sagten, der Balkan, der wird von uns bewohnt, den müssen wir auch beherrschen. Heute ist das Gebiet der untergegangenen Sowjetunion, die will die Russische Föderation gerne wieder beherrschen. Und in beiden Fällen gab es Krieg mit sehr vielen Opfern in der Zivilbevölkerung und einer Zerstörung der Infrastruktur. Und beides ist großer Mist.
In solchen Fällen schreien viele ja immer nach irgendeiner Form von internationaler Kontrolle, von Aufsicht, von mir aus sogar nach Gerechtigkeit. Ja, und wer könnte sowas liefern? Vielleicht eine Weltorganisation, die auf alles draufschaut, die eben nicht nur tatenlos zuschaut. Nächste Woche reden wir über den allerersten Aufschlag einer solchen Weltorganisation und auch gleich ihr Scheitern. Nächste Woche in einer Stunde History, der Völkerbund. Danke dir, Matthias, für heute. Ich bin Markus Dichmann. Macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.